Hi there! This is the ZMO Kitchen Talks, a podcast produced by Leibniz Zentrum Moderner Orient in Berlin, short ZMO. A podcast about academic fieldwork, methodology, and the most recent research trends at our institute.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ZMO Kitchen Talks. Mein Name ist Elisa Nobel-Dilati, ich bin Referentin für Wissenstransfer am ZMO und ich freue mich heute mit Katharina Lange einen Kaffee zu trinken. Hallo Katharina.
Hallo Elisa.
Du bist Ethnologin und hast an der Universität Leipzig promoviert und seit 2020 bist du Forschungsgruppenleiterin der Gruppe Umwelt und Gerechtigkeit am ZMO. Bist aber schon seit 2004 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum und hast unterschiedliche Projekte mit einem regionalen Fokus auf Syrien, aber auch Kurdistan, Irak durchgeführt. In deinen Projekten geht es viel um Ökologie und Ressourcen in ländlichen Räumen. Das sind jetzt vielleicht nicht die ersten Themen, die den meisten Menschen zum Thema Ethnologie in Syrien einfallen. Deshalb ist auch meine erste Frage an dich: Wie kam es zu diesem Forschungsinteresse und wie hat sich das entwickelt?
Ja, hallo Elisa. Also das kam eigentlich aus meinen Aufenthalten in Syrien und aus meinen ersten Feldforschungen in Syrien. Da habe ich viel in ländlichen Gebieten mich aufgehalten. Also ich war eigentlich meistens oder fast immer in Nordsyrien, in Aleppo, der zweiten großen Stadt in Syrien neben Damaskus und dem ländlichen Umland. Und da habe ich viel ursprünglich zu Geschichtserzählungen, Geschichtsüberlieferungen geforscht. Vielleicht können wir ja darauf auch gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen. Aber ich habe gemerkt, dass im Alltag ganz viel und ganz wichtig natürlich die Frage des Lebensunterhalts im Mittelpunkt stand, klar. Und da in den ländlichen Räumen natürlich die Landwirtschaft und auch die Frage Landzugang, wer kann das Land bearbeiten, bebauen, wer kann es kaufen, verkaufen, wer kann bestimmen, was angebaut wird, wer hat Zugang zu Wasser, zu Technologien, dass das ganz ein ganz großes Thema war im Alltag der Leute. Und deswegen fand ich das so wichtig und interessant. Und später kam dann noch dazu, dass natürlich auch im syrischen Aufstand, in der syrischen Revolution 2011, auch die Frage nach den Ressourcen, nach Ressourcengerechtigkeit eine große Rolle spielte, neben anderen Fragen wie politischer Freiheit, politischer Gerechtigkeit, und dass ich das auch aus der Perspektive dann interessant und wichtig fand.
Ja, du bist ja jetzt nicht nur Ethnologin, sondern du hast zusätzlich auch Islamwissenschaft und Geschichte studiert und warst an der Jacobs University in Bremen auch Gastprofessorin für Ethnologie und Geschichte. Du hast es gerade schon angesprochen, aber vielleicht nochmal konkret die Frage: Wie hängen die beiden Disziplinen Ethnologie und Geschichte in deiner Forschung zusammen?
Ja, ich habe mich viel mit den Erinnerungen und Geschichtsüberlieferungen von ländlichen Bevölkerungsgruppen in Syrien beschäftigt. Und da gab es unterschiedliche Themen. Zum Beispiel habe ich geforscht zu den Erinnerungen an die Geschichte der Weltkriege in Syrien. Also sowohl Erster als auch Zweiter Weltkrieg. Aber es ging auch um andere Fragen. Und da habe ich ethnologische Methodik, also vor allen Dingen natürlich Oral History Interviews, verbunden und verknüpft mit der klassischen historischen Archivforschung. Also speziell die schriftlichen Quellen aus den europäischen Archiven zusammengebracht mit den Erzählungen der Menschen in Syrien, wie sie sich an diese Ereignisse aus ihrer Perspektive und Überlieferung erinnern.
Ja, total spannend. Ich würde noch gern ein bisschen über dein aktuelles Buchprojekt sprechen. Der vorläufige Titel deiner Monographie ist Historicity, Tribality and Voice in Rural Syria. Und die Feldforschung hast du hauptsächlich zwischen 2002 und 2004 bei den Welda, den Bewohnern einer ländlichen Gegend im Euphrattal zwischen Aleppo und Raqqa, durchgeführt. Kannst du uns ein bisschen was zu den Welda erzählen? Wer sind sie? Was hat dich zu ihnen geführt? Und was hast du bei ihnen erforscht?
Ja, das ist ein großes Projekt, was mich schon ganz lange begleitet. Du sagst es, die Feldforschung fand vor 20 Jahren statt und seitdem habe ich natürlich auch schon einige Ergebnisse aus dieser Forschung veröffentlicht, aber die Monographie, das Buch, was daraus entstehen soll, das ist jetzt gerade im Werden und eigentlich in den letzten Zügen hoffentlich vor Publikation, sodass mich dieses Thema wirklich schon sehr lange begleitet. Und hingeführt hat mich eine noch ältere Verbindung zwischen Deutschland und dem Euphrattal, nämlich eine andere Ethnologin, Annegret Nipper, die an der Universität Leipzig ein Projekt geplant und projektiert hatte, dass ich genau mit der Geschichte der Wälder beschäftigen sollte. Und das war meine allererste Postdoc-Stelle nach der Promotion, die ich dann angetreten habe. Also es war eigentlich ihre Konzeption. Und die Idee zu diesem Projekt kam daher, dass an genau dieser Stelle des Euphrattals der Euphratdamm, der große syrische Euphratdamm, der in den 70er Jahren vollendet wurde, sehr viele Dörfer überflutet hatte und Menschen umgesiedelt wurden, die eben dieser tribalen Gruppe, den Welde, angehörten, zum Großteil. Und die Frage, die ursprünglich hinter diesem Projekt stand, war also, was passiert in dieser Umbruchssituation mit den Geschichtsüberlieferungen der Menschen? Das war die Frage, die mich ursprünglich dorthin geführt hat. Dann habe ich natürlich im Verlauf der Feldforschung das Projekt auch ein bisschen verändert, nach dem, was ich dort vor Ort wahrgenommen und erlebt habe, habe ein bisschen meine eigenen Schwerpunkte auch gesetzt und das ja so entwickelt, wie ich das sinnvoll und richtig fand. Aber die ursprüngliche Idee stammt eben von Annegret Nipper, die selbst als Ethnologin und Archäologin damals in den 70er Jahren dort vor Ort war.
Und vielleicht noch ganz kurz, wie bist du vorgegangen, methodologisch?
Ja, ich habe über Bekannte eine Gastfamilie gefunden in einem Dorf am Euphrat, die mich erst einmal aufgenommen hat als zahlender Gast und mich dann auch sehr schnell eigentlich in ihre Familie wirklich sehr herzlich aufgenommen hat. Ich bin dann auch von der Gastfamilie, die mich ursprünglich aufgenommen hat, weitergewandert zum Bruder des Gastgebers, dann zur Schwester und habe in all diesen Haushalten dann über 2 Jahre lang Gastaufenthalte, kann man sagen, verbracht und habe ihren Alltag geteilt, ihren Alltag kennengelernt und bin auch von dort dann mit Begleitung meistens in andere Dörfer gefahren, wo Verwandte lebten oder auch keine Verwandten, aber Menschen, von denen bekannt war oder von denen gesagt wurde, dass sie sehr viel über die Geschichte wissen. Man muss dazu sagen, dass in dieser Gemeinschaft Geschichtsüberlieferungen mündlich weitergegeben werden, wie in ganz vielen Teilen des Nahen Ostens, gerade in den ländlichen Gebieten, wo es nicht viele schriftliche Quellen gibt, wo aber die mündliche Überlieferungskultur ganz lebendig war und bis heute eigentlich auch ist, sodass man über mündliche Überlieferungen sehr viel erfahren kann.
Du hast eben schon den Begriff tribale Gruppe, auf Englisch Tribes, erwähnt. Das ist ja eine koloniale Bezeichnung, eine Bezeichnung, die sehr aufgeladen ist mit negativen Konnotationen als antimodern oder auch rückständig im Kontrast zu sogenannten modernen Nationalstaaten. Das ist sehr wichtig in deiner Forschung, das diskutierst du auch. Du erwähnst aber auch die arabischen Begriffe Qabila und Ashira. Was ist die Herausforderung mit solchen Begriffen und wie navigierst du ihre Bedeutungen in den verschiedenen Sprachen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger und auch schwieriger Punkt. Und da geht es natürlich vor allen Dingen auch um die Frage der Übersetzung von Kategorien aus unterschiedlichen Sprachen in andere Sprachen. Die Kritik an dem Begriff Tribes ist eine in der ethnologischen Diskussion eine sehr verbreitete Kritik, die manchmal, finde ich, schon fast reflexhaft kommt, wenn man den Begriff verwendet. Natürlich ist diese Kritik auch berechtigt. Sie bezieht sich auf ganz konkrete Fälle aus der europäischen Kolonialgeschichte, vor allen Dingen in Afrika, aber auch in anderen Teilen der Welt. Aber ich habe mich dafür entschieden, in meiner Publikation trotzdem, die übrigens auf Englisch geschrieben wird, trotzdem von Tribal Group oder Tribes, Tribality zu sprechen, diese Begrifflichkeit also aufzunehmen, weil ich sie als Übersetzung für die arabischen Begriffe Ashira und Qabila verwende. Das ist eine Annäherungsübersetzung, muss man sagen. Mhm. Natürlich trägt dieser Begriff Tribe auf Englisch eine andere Geschichte und andere Konnotationen als der Begriff Aschira oder Kabile im Arabischen. Also die Übersetzung ist da nicht vollständig und bildet nicht eins zu eins das Wort neutral ab. Das muss man sagen. Und ich versuche damit umzugehen, indem ich genau diese Problematik auch ausführlich diskutiere in der Einleitung zu der Arbeit und mich damit auseinandersetze. Der Grund, warum ich mich trotzdem dafür entschieden habe, diese Worte zu verwenden, ist eben die Bedeutung, die Aschira und Qabila im Arabischen haben. Das ist eine ganz wichtige Kategorie sozialer Zuordnung und auch Identität und ist eine historisch bedeutsame Kategorie, die aber auch bis heute absolut mit Leben gefüllt ist. Und für viele Menschen ist es wichtig, dass sie mit Stolz einer bestimmten Aschira zugehörig sind, dass sie ihre Genealogien kennen und über ihre Geschichte Bescheid wissen. Und zwar außerhalb dieser Kategorien moderner Nationalstaat. Und natürlich, wenn man jetzt das kritisch diskutieren wollte, könnte man ja auch sagen, auch der Begriff Nationalstaat hat eine bestimmte Geschichte und ist nicht ein neutrales, essentielles, ein Begriff oder eine Kategorie, die in der Natur existiert. Mhm. Und um dem Rechnung zu tragen, dieser Bedeutung dieser Kategorie Aschira oder Kabila, verwende ich dann eben im Englischen den Begriff Tribe, Tribal Group, Tribality.
Ja, also eine sehr aktuelle Thematik immer noch. Ein weiterer Beitrag, den dein Buch leistet, ist es, eine Ethnographie von Historizität zu schaffen. Was genau ist damit gemeint?
Da sind eigentlich zwei Ebenen angesprochen. Also Historizität oder Geschichtlichkeit ist ja zum einen die Zuschreibung von Geschichte, von historischer sozusagen Existenz zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Und gleichzeitig ist im Englischen mit Anthropology of Historicity oder Ethnography of Historicity angestoßen von zwei Ethnologen, Stefan Palmier und Charles Stewart, ist gemeint die Auseinandersetzung damit, wie sich Menschen mit ihrer Vergangenheit oder ihrer kommunalen Vergangenheit in Verbindung setzen. Also nicht nur das Schreiben von historischen Büchern, sondern auch die Überlieferung durch Lieder, die Erinnerung an die Ahnen, vielleicht auch Rituale, in Kontakt treten zu ihrer Vergangenheit. Das ist auch gemeint mit Historizität. Und diese beiden Ebenen, die Zuschreibung von Geschichtlichkeit oder Zuerkennung von Geschichtlichkeit auf der einen Seite, aber auch die aktive Praxis der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, das ist beides Thema meiner Arbeit.
Mhm. Genau, dein Buch thematisiert dann also einerseits die Historizität, wie sie in Welder von außen zugeschrieben wird, also koloniale Perspektiven oder auch Geschichtsschreibungen durch lokale städtische Eliten. Andererseits untersuchst du aber auch die Narrative der Welder selbst und findest aber auch dort unterschiedliche Relationen zur Geschichte, zum Beispiel Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Inwiefern unterscheiden sich da die Narrative voneinander?
Ja, das ist ein für mich ganz interessanter Punkt, den ich auch wichtig finde. Mir ist im Laufe meiner Feldforschung aufgefallen, dass Männer, mir, natürlich auch mir als Frau und als ausländischer Frau, die Geschichte der Welder in Form von heroischen Erzählungen präsentiert haben, Geschichten über große Schlachten, Kriege, Heldentum, über die großen Sheikhs, also Anführer der Vergangenheit, die großen Persönlichkeiten, die in der Regel Männer waren. Oder auch über Genealogien, also eine Abfolge von Männernamen, die die Generationenabfolge über 6, 7, 8 Generationen teilweise erzählen konnten. Manchmal auch weniger. Da gab es also auch große Diskussionen darüber. Die Frauen, mit denen ich im Alltag meistens zu tun hatte, auch ältere Frauen, haben dagegen mir erzählt, sie wüssten eigentlich gar nichts über Geschichte und könnten mir bei meiner Forschung auch überhaupt nicht helfen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass sie ganz viel aus der Vergangenheit erzählen konnten. Sie konnten aber andere Themen ansprechen. Sie konnten Alltagsveränderungen ansprechen. Was hat sich in der Wirtschaftsweise verändert, in der Art, Gäste zu empfangen, in der Ausstattung der Häuser, der Wohnungen. Was hat sich auf dieser Alltagsebene verändert? In ihrem Bereich. Was hat sich auch verändert, zum Beispiel in den Wertvorstellungen von den Generationen, in der Abfolge? Was möchten junge Leute für ihr Leben? Was wollten sie früher für ihr Leben? Was waren ihre Träume? Was sind heute die Vorstellungen? Also diese alltäglichen Veränderungen, das war sehr, sehr präsent in den Überlieferungen der Frauen. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass sie auch in einen Bezug zur Vergangenheit treten über körperliche Praktiken, über Arbeiten, über den Umgang mit Geräten, über das Herstellen von Vorräten zum Beispiel. Also gar nicht viele Worte gemacht haben, sondern ganz praktisch in ihren alltäglichen Tätigkeiten auch die Geschichte haben sichtbar werden lassen. Und das fand ich sehr interessant und fand es auch lohnend und wichtig, beide Arten der Geschichtsüberlieferung in Bezug zueinander zu setzen und nebeneinander zu stellen. Und als ich das gemacht habe, habe ich auch festgestellt, dass natürlich auch in den Erzählungen, in den heroischen Erzählungen der Männer, natürlich Frauen auch immer präsent sind, wenn sie auch weniger sichtbar sind. Aber natürlich konnten Gäste von den großen Scheichs nur deswegen so großzügig bewirtet werden, weil im Hintergrund die Frauen genau diese Alltagsarbeiten verrichtet haben. Die sind in den Erzählungen zwar nicht sichtbar, aber jeder, der den Alltag in den Dörfern kennt, weiß, dass es sie gibt und dass es sie gab. Und deswegen finde ich es so wichtig und ja, eigentlich entscheidend, beide Perspektiven miteinander darzustellen.
Ein Ziel deines Buches ist es, eine Forschungslücke zu füllen. Und zwar sind Syriens ländliche Regionen und Peripherien vor 2011 aus geschichtsanthropologischer Sicht eigentlich kaum erforscht, wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast. Warum ist das so und wieso ist es wichtig, den Blick weg von den urbanen Zentren hin zu ländlichen Gruppen und Identitäten zu richten?
Ja, wieso ist das so? Naja, Geschichte wird natürlich zum einen hauptsächlich auf der Basis schriftlicher Quellen geschrieben. Und die finden wir vor allen Dingen in den städtischen Zentren und bei den gebildeten Eliten, seien es weltliche oder religiöse Eliten. In den ländlichen, einfacheren Familien finden wir solche schriftlichen Quellen eigentlich nicht. Und das ist ein Grund, warum die Geschichte sich bisher oft eher auf die städtischen Zentren konzentriert hat. Ein weiterer Grund ist, gerade wenn man aus der Perspektive europäischer Forschung schaut, dass sich die meisten Menschen, die sich mit Syrien wissenschaftlich beschäftigt haben, eher in Damaskus oder vielleicht auch noch Aleppo aufgehalten haben und weniger in die ländlichen Gebiete gegangen sind. Ich könnte jetzt hier länger noch erzählen. Es kommen natürlich auch, ja, ich will nicht sagen Moden, aber wechselnde Schwerpunkte in der Forschung dazu. Also nachdem gerade die Ethnologie sich ja sehr lange mit ländlichen Gebieten beschäftigt hat, gab es daran dann auch eine Welle der Kritik, sodass eigentlich ab den 80er Jahren vermehrt ethnologische Stadtforschung durchgeführt wurde, die auch logistisch natürlich etwas einfacher zu organisieren war. Und die ländlichen Gebiete wiederum ja etwas hinterangestellt wurden vielleicht. So, das sind verschiedene Gründe, warum wir Geschichte hauptsächlich über die in den städtischen Zentren finden oder Geschichtsschreibung, sollte ich richtiger sagen. Warum ich es trotzdem oder gerade wichtig finde, auch die ländlichen Gebiete in den Blick zu nehmen historisch, das hat natürlich damit zu tun, dass diese Gebiete politisch immer wieder wichtig waren. Also ich habe ja erwähnt, dass ich mich zum Beispiel mit der Geschichte der Weltkriege beschäftigt habe, auch in Syrien. Wenn wir da auf die Zeit also nach dem Ende des Osmanischen Reiches und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges schauen, dann sehen wir Aufstandsbewegungen gegen die beginnende Kolonialherrschaft in Syrien, die Mandatsherrschaft. Und diese Aufstandsbewegungen sind zum Beispiel aus den ländlichen Räumen gekommen und nicht aus den Städten. Oder dann auch in den Städten zu finden, aber die ländlichen Gebiete in Nord- und in Südsyrien sind da ganz wichtig. Das zeigt zum einen auch die politische Bedeutung dieser Räume. Zum anderen hat auch die syrische Revolution 2011 ja gezeigt, dass die Protestbewegung in kleineren Städten, auch städtischen Zentren, nicht auf dem Land unbedingt, aber in Peripherien ganz stark war und auch begonnen hat und nicht gleich in den großen Städten verwurzelt war. Oder auch, aber ganz wichtig waren die kleineren Städte oder die mittleren Städte. Und auch das zeigt, finde ich, die politische Bedeutung der ja vermeintlichen Peripherien. Und wenn wir uns dann noch überlegen, dass auch die Bevölkerung der großen Metropolen, auch Damaskus und Aleppo, zum ganz großen Teil ländliche Wurzeln hat, nur es gibt natürlich die alten städtischen Familien, die seit Jahrhunderten in diesen Städten leben, aber gerade im letzten Jahrhundert sind sehr, sehr viele Menschen aus dem Land in die Stadt gezogen, die diese in diesen Städten jetzt zwar leben, aber ihre Wurzeln und auch immer noch ihren Lebensrhythmus ganz stark durch die ländlichen Räume geprägt sehen. Und wenn wir uns das alles zusammen vor Augen führen, dann glaube ich, ist es ziemlich klar, dass wir kein vollständiges oder ja ganz richtiges Bild uns machen können, wenn wir die ländlichen Räume einfach aus dem Blick verlieren.
Was hat sich denn seit 2004 für die Wälder verändert?
Ja, da hat sich natürlich ganz viel verändert. Also sofort fällt einem sicherlich 2011 der Aufstand gegen das Assad-Regime und dann ab 2012 der immer brutaler werdende Krieg in Syrien ein, unter dem natürlich auch die Wälder gelitten haben und der sie auch nicht unberührt gelassen hat. Wechselnde Milizen haben da in dem Gebiet auch gekämpft, auch dominiert und sehr, sehr viele Familien haben, wie andere Syrerinnen und Syrer auch, das Land verlassen, haben in Nachbarländern, Türkei, Libanon, aber auch in Europa versucht, ein neues Leben anzufangen und zu überleben. Das ist natürlich eine große Veränderung. Und auch in den letzten Jahren die weiter dauernde politische Unsicherheit, aber vor allen Dingen auch die große, große Teuerung und Inflation, die vielen Menschen in Syrien, allen Menschen in Syrien Probleme macht, hat auch die Wälder sehr, sehr belastet. Also das ist erstmal die politische Lage, die einem sofort einfällt. Wenn ich aber an die Zeit schon vor 2011 zurückdenke, gab es da auch wahnsinnige Veränderungen. Mir fällt zum Beispiel ein, dass ich, als ich meine Feldforschung begonnen habe, gab es natürlich keine Handys in der Gegend und auch sonst. Also ich hatte auch selber kein Handy und Technologien, um Fotos zu machen. Also ich hatte eine Kamera dabei. Das war eher selten und das war etwas Besonderes. Und das hat sich ganz rapide verändert in den Folgejahren. Und mittlerweile gibt es so viele Videos, Fotos, Internet, Online-Quellen zur Situation in Syrien und auch im Euphrattal, die es einfach vor 20 Jahren gar nicht gab. Und das bedeutet auch wieder für die Auseinandersetzung der Wälder mit ihrer eigenen Geschichte, dass sich ganz neue Türen geöffnet haben und dass jetzt die Dokumentation von bestimmten Ereignissen, die Selbstdarstellung, die Selbstrepräsentation viel, viel einfacher ist und viel, viel niedrigschwelliger ist, als es war und dass natürlich auch die politischen Ereignisse in Syrien ganz neue Arten und Diskurse der Auseinandersetzung möglich gemacht haben und dass jetzt eine Ethnographie der Historizität heute ganz, ganz anders aussieht als vor 20 Jahren. Einfach weil es viel mehr Akteure gibt, die selbst interessiert sind oder in der Lage sind, ihre Geschichte darzustellen, zu verhandeln, auch öffentlich zu verhandeln. Dinge, die weder technologisch noch politisch vor 20 Jahren möglich waren.
Ja, und meine letzte Frage ist dann noch, schreibst du die Ethnographie dann heute aus anderer Sicht als zum Beispiel vor 20 Jahren? Also hättest du es damals anders geschrieben als heute?
Also meine Arbeit ist selbst in gewisser Weise eine Ethnographie der Historizität meiner eigenen. Insofern, als ich auch meine Eindrücke und die Gespräche, die ich vor 20 Jahren geführt habe, natürlich dokumentiere und genau darüber schreibe. Aber tatsächlich, dadurch, dass ich die Arbeit heute schreibe, kommen natürlich diese neuen Einflüsse auch mit rein. Und ich war zum Beispiel in der Lage, manche Fragen, die offen geblieben waren, mit Menschen zu besprechen, die mittlerweile in Berlin leben und sich den Wälder zurechnen. Das ist natürlich dem geschuldet, dass sie ihre Heimat verlassen mussten, sich gezwungen gesehen haben, Syrien zu verlassen. Aber es hat auch wieder neue Gespräche und neue Kontakte ermöglicht. Und ja, beide Zeitebenen sind in dieser Arbeit enthalten, wie auch als Thema die Zeitebenen davor, also die Situation in den 70er Jahren, als die Dörfer überflutet wurden, aber auch die Erfahrungen der Kolonialzeit oder auch der Reisenden, die in der spätosmanischen Zeit die Wälder beschrieben haben. Also hier sind unterschiedliche Zeitschichten in dieser Arbeit enthalten und ich hoffe, dass es mir gelingt, sie so transparent darzustellen, dass man nicht durcheinander kommt beim Lesen.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und dass du so viele Einblicke in deine Forschung mit uns geteilt hast.
Gerne, vielen Dank für die Einladung. Mhm.